Wenn ich mein Leben noch einmal aufs Neue leben könnte, meinte Mr. Boerhaave, ohne im geringsten zu erröten, würde ich den selbstlosen Pfad eines Missionars erkiesen. Prediger, wir sehen hier eine fest begründete Mission mit tiefen Wurzeln. Doch wie beginnt man das Werk der Bekehrung an einem dunklen Ufer, das noch nie vom Fuß eines Christenmenschen betreten wurde? Prediger Horrocks blickte versonnen durch den Fragesteller hindurch auf eine künftige Lehranstalt. Mit Beharrlichkeit, Sir, Mitgefühl und dem Gesetz. Vor 15 Jahren wurden wir in dieser Bucht nicht so herzlich empfangen wie Sie heute, Sir. Sehen Sie die ambossförmige Insel dort drüben im Westen? Die Schwarzen nennen sie Bora Bora, aber Sparta wäre ein passenderer Name, so kampfeswütig waren ihre Krieger. Wir kämpften am Strande von Bethlehem Cove und einige der unsrigen fielen. Hätten wir die Gefechte der ersten Woche nicht dank unserer Pistolen gewonnen, nun, dann wäre es beim Traume von einer Mission auf Raiatea geblieben. Aber es war der Wille des Herrn, dass wir hier sein Leuchtfeuer entzünden und nie verlöschen lassen. Nach einem halben Jahr konnten wir unsere Weiber aus Tahiti herüberholen. Ich bedauere die Toten unter den Eingeborenen, aber sobald die Inder sahen, wie Gott seine Herde beschützt, baten uns selbst die Spartaner, ihnen Prediger zu senden. Mrs. Horrocks führte die Erzählung fort. Als die Pocken ihr tödliches Werk begannen, brauchten die Polynesier Beistand, sowohl geistlichen wie auch materiellen. Unser Mitgefühl führte die Heiden an das Taufbecken. Nun ist es Sache des heiligen Gesetzes, unsere Herde vor der Versuchung zu bewahren und vor plündernden Seeleuten. Besonders die Walfänger verachten uns, weil wir die Weiber Keuschheit und Anstand lehren. Die Gewehre unserer Männer müssen stets gut geölt sein.
»Ich möchte wetten«, bemerkte der Kapitän, »dass diese Schwätzer, wenn sie Schiffbruch erleiden, die Vorsehung anflehen, sie mögen an einen Strand gespült werden, dem eben jene verwünschten Missionare das Evangelium gebracht haben, meinen Sie nicht?«
Dem wurde mit einstimmiger Empörung beigepflichtet. Auf meine Frage hin, wie sich denn an diesem einsamen Vorposten der Zivilisation Gesetz und Ordnung durchsetzen ließen, erwiderte Mrs. Horrocks: »Unser Kirchenrat, mein Gatte und drei angesehene Älteste, erlässt in Zwiesprache mit dem Herrn die Gesetze, die wir für nötig befinden. Unsere Garde Christi, Eingeborene, die Sie als treue Diener unserer Kirche ausweisen, sorgt gegen einen Kredit im Warenhause meines Gatten dafür, dass die Gesetze eingehalten werden. Natürlich ist Wachsamkeit unerlässlich. Andernfalls wird nächste Woche...« Mrs. Horrocks erschauerte bei der gespenstischen Vorstellung, die Abtrünnigen könnten auf ihrem Grabe Hula tanzen. Nach dem Essen zogen wir uns in den Salon zurück, wo uns ein junger Eingeborener kalten Tee in gefälligen Kürbistassen servierte. Kapitän Molyneux frug:
»Sir, wie finanziert man eine so emsige Mission wie die Ihre?«
Prediger Horrocks merkte, dass die Windrichtung drehte, und unterzog den Kapitän erneut einem prüfenden Blicke. »Pfeilwurzelmehl und Kokosnussöl tragen die Kosten, Kapitän. Die Schwarzen arbeiten auf unserer Plantage, um für die Schule, den Bibelunterricht und die Kirche zu bezahlen. In einer Woche werden wir, so Gott will, eine reiche Ernte einbringen.« Ich erkundigte mich, ob die Inder aus eigenem freiem Willen arbeiteten.
»Aber selbstverständlich«, rief Mrs. Horrocks aus, »Sie wissen, dass die Garde Christi sie bestraft, wenn sie sich der Faulheit hingeben.«
Ich hätte über diese zum Fleiße anspornenden Strafmaßnahmen gern mehr erfahren. Doch Kapitän Molyneux riss die Unterhaltung wieder an sich.
»Das Schiff Ihrer Missionsgesellschaft bringt die verderbliche Ware wohl um Kap Horn herum nach London?«
»Sie vermuten ganz richtig, Kapitän.«
»Haben Sie einmal bedacht, Prediger Horrocks, wie ungleich gesicherter die weltliche Grundlage Ihrer Mission und darüber hinaus auch die geistliche wäre, wenn Sie über einen verlässlichen Markt verfügten, der näher bei den Gesellschaftsinseln liegt?«
Der Prediger wies den Dienstboten an, das Zimmer zu verlassen. »Ich habe diese Frage ausführlichst bedacht. Aber wo? Die mexikanischen Märkte sind klein und häufig Opfer von Banditen. In Kapstadt herrscht eine innige Allianz zwischen korrupten Steuereinnehmern und gierigen Afrikanern. Im südchinesischen Meere wimmelt es von dreisten, unbarmherzigen Piraten. Die Holländer in Batavia sind die reinsten Blutegel. Nichts für ungut, Mr. Boerhaave.« Der Kapitän zeigte auf mich.
»Mr. Ewing lebt in...«
Er hielt einen Augenblick inne
um seinen Vorschlag ins rechte Licht zu rücken. San Francisco, Kalifornien. Sie werden vom Aufstieg dieses armseligen Nestes von 700 Seeleuten zu einer Metropole mit einer Viertelmillion Einwohnern gehört haben. Kein Zensus kommt mit dem Zählen nach. Chinesen, Chilenen, Mexikaner, Europäer, Fremde aller Hautfarben strömen täglich in die Stadt. Ein Ei, Mr. Ewing. Verraten Sie uns bitte, was wird gegenwärtig in San Francisco für ein Ei gezahlt?
Ein Dollar, schrieb mir meine Frau.
Ein Yankee-Dollar für ein gewöhnliches Ei.
Kapitän Molyneux' Lächeln ähnelt dem des mumifizierten Krokodils, das sich dereinst in einem Kurzwarenhandel in Louisiana hängen sah.
Muss das einem Mann mit Ihrem Scharfsinn nicht zu denken geben?
Mrs. Horrocks war nicht auf den Kopf gefallen. Das ganze Gold wird bald ganz abgebaut sein.
So ist es, Madame, aber die hungrige, lärmende, reich gewordene Stadt San Francisco, für einen getrimmten Schoner wie meine Prophet, das nur 3 Wochen von ihr entfernt, wird bleiben. Und ihre Zukunft ist glasklar. San Francisco wird das London, das Rotterdam und das New York des Pazifischen Ozeans werden.